funktionieren die Sachen besser, wenn man sie einsteckt. Stecke ich jetzt einfach in meine Tasche. Wenn der Sender da noch geht. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit uns zusammen Gott anzubeten. Wir haben ja letzte Woche ein bisschen getauscht. Hans-Jürgen hat es ja auch erklärt, warum das so war. Und wir werden heute den 7. Teil haben von unserer Serie über das Vaterunser, was eigentlich der 6. gewesen wäre. Und dann gibt es nächste Woche noch einen Abschluss mit dem Lobpreis am Ende des Vaterunsers. Und wie wir uns das angewöhnt haben, wollen wir das auch heute haben, wollen miteinander das Vaterunser beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Tja, Arne, ich glaube, du musst doch weiterklicken. Das scheint von hier aus nicht zu gehen. Oder geht es auch bei dir nicht? Dann lag es nicht an mir. Ja, trotzdem. Gut, dann lasst uns miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch setzen. Vielen Dank. Ja, vergib uns unsere Schuld. Das setzt ja zunächst mal voraus, dass wir Schuld haben. Und ich denke, an dem Punkt, da sind wir uns hoffentlich alle einig. Die meisten Menschen, die wissen das auch, dass sie nicht unschuldig sind. Manche, die sehen es ein bisschen differenzierter und sagen, ja, ich bin natürlich auch nicht fehlerfrei, aber es gibt Leute, die haben viel mehr gesündigt als ich. Das ist so ähnlich, wie wenn du bei der Radarkontrolle erwischt wirst und dann sagst, ja, aber es gibt Leute, die fahren noch viel schneller. Oder vielleicht kennst du auch diesen Satz, fangt erstmal die wirklich großen Verbrecher. Das kannst du schon sagen, aber das wird dir typischerweise nicht wirklich helfen. So, wir sind schuldig, das gilt es zunächst mal anzuerkennen. Und dazu habe ich euch ein paar Verse mitgebracht und den mittleren davon, den würde ich empfehlen, wirklich jedem auswendig zu lernen, weil der wirklich total wichtig ist. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also vorne und hinten die Verse 8 und 10, die sagen ganz eindeutig, wir können nicht sagen, dass wir nicht gesündigt haben. Jeder von uns hat gesündigt. Jeder von uns hat Schuld auf sich geladen. Und dann kommt dieser Vers in der Mitte, der zum Notfallset jedes Christen gehört. Gibt so ein paar Verse, die muss man einfach auswendig kennen. Und der gehört dazu. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller oder jeder Ungerechtigkeit. Und so schlecht die Nachricht vielleicht ist, dass jeder von uns schuldig ist, so gut ist die Nachricht, die da in der Mitte steht, nämlich, dass Gott uns vergibt. Dass Gott bereit ist, dir zu vergeben, wenn du zu ihm kommst. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, das auch zu tun, zu Gott zu kommen und unsere Schuld vergeben zu lassen. Das Zweite, was wichtig ist festzustellen, ist, und auch das ist so eine zentrale Stelle, Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn wir sagen, dass wir Schuld auf uns geladen haben, wenn wir sagen, dass wir gesündigt haben, dann gehört das andere mit dazu. Dann müssen wir sagen, der Lohn der Sünde, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Das hat Gott am Anfang schon zu Adam und Eva gesagt, wo er gesagt hat, in dem Moment, wo ihr von dieser Frucht essen werdet, werdet ihr sterben. Nun weiß jeder, vermutlich, der sich in der Bibel ein bisschen auskennt, dass Adam und Eva nicht sofort tot umgefallen sind, als sie von dieser Frucht gegessen haben. So, da ist ja mehr damit gemeint. Da ist die Beziehung zu Gott gemeint, die kaputt gegangen ist. Damit ist der ewige Tod gemeint, die ewige Trennung von Gott. Aber es ist noch was anderes passiert. Die Konsequenz der Sünde ist auch in einer anderen Beziehung der Tod. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Adam und Eva, nachdem sie gesündigt haben, die hören, dass Gott abends in den Garten kommt. Vielleicht ein bisschen ein seltsames Bild, dass der unsichtbare Gott, der eigentlich keinen Körper hat, dass der in den Garten kommt und sie hören seine Schritte. So. Aber das ist das, wie es uns im ersten Buch Mose beschrieben wird. Und dann verstecken sie sich, weil sie nackt sind. Und sie haben sich selber so Schürze gemacht aus Feigenblättern. Und dann kommt Gott und stellt sie zur Rede. Und am Ende dieses Gesprächs mit Gott, da heißt es in 1. Mose 3, Vers 21, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Gott machte Kleidung aus Tierfellen. Hast du das schon mal gemacht? Da ist Gott zum Reiher gegangen oder zum Hofmann oder zum, ich weiß nicht, die Modegeschäfte hier und hat sich ein Tierfell gekauft. Das steht nicht da, aber es ist offensichtlich, was da passiert. Die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Nicht für Adam und Eva, für die auch, aber zunächst mal die unmittelbare Konsequenz ihrer Sünde war, dass ein bis zwei Tiere, ich weiß nicht, wie viel Gott da gebraucht hat, ihr Leben lassen mussten für die Kleider, die Gott Adam und Eva gemacht hat. Und so sehen wir, dass die Sünde schon mal an diesem Punkt nicht nur eine Konsequenz hat für Adam und Eva selber, die gesündigt haben, sondern dass hier, wenn du so willst, zum ersten Mal ein Opfer geschieht, dass Tiere geschlachtet werden. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Im Alten Testament hat Gott gesagt, wenn ihr gesündigt habt, dann will ich, dass ihr ein Opfer bringt. Während der Wüstenwanderung und auch in der ersten Zeit bis zum König Salomo, da gab es dieses Heiligtum, dieses Zelt, die Stiftshütte. Und die Israeliten sollten dorthin kommen, sollten dort opfern. Und dann später hat Salomo den Tempel gebaut und dann sind sie zum Tempel gegangen und haben das dort gemacht. Und man kann sich jetzt ja überlegen, warum muss das sein und warum hat Gott das so gemacht? Warum musste da ein Opfer gebracht werden? Und ich habe das schon oft gesagt und ich denke immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, das hat einen ganz, ganz tiefen Sinn, dass Gott das so eingerichtet hat. Nicht, weil Gott so blutrünstig ist, sondern weil das was mit uns macht. Und ich möchte dich mal bitten, dir vorzustellen, wenn diese Bestimmung heute so noch in Kraft wäre. Wenn du sündigst, dann musst du hierher kommen zum Priester, der dann hier wäre, und du musst ein Tier mitbringen, ein Schaf, eine Taube, ein Stier. Und den bringst du hierher und dann bringen wir den gemeinsam um. Für die Schuld, die du auf dich geladen hast. Und dann gehst du wieder nach Hause. Und das nächste Mal, wenn du dir überlegst, ob du wieder was Böses über deine Frau sagst oder ob du deinen Chef betrügst oder ob du sonst irgendwas tust, was du nicht tun solltest, da überlegst du dir nochmal, ob du das tust. Nicht bloß, weil es teuer ist, sondern auch, weil es grausam ist. Und schließlich, ich meine, hier wohnt ja niemand, aber ihr müsst euch vorstellen, zu Zeiten der Stiftshütte, da hat das ganze Volk Israel um die Stiftshütte rum gewohnt. Ah, Da kommt der Karl schon wieder mit dem Schaf. Der mich interessiert, was der schon wieder bootsget hat. Für die Nicht-Schwaben unter uns, da kommt der Karl. Würde mich interessieren, was der schon wieder angestellt hat. So, ich glaube schon, dass Gott damit was installiert hat, was den Israeliten eigentlich dabei helfen sollte, nicht so viel zu sündigen. Auf der anderen Seite lesen wir auch, dass dieses Blut von Böcken und Stieren und irgendwelchen Tieren letztendlich die Sünde nie wirklich weggeschafft hat. Wir lesen das in Hebräer 10, Vers 4. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann keine Sünde fortnehmen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, Moment, aber Gott hat doch gesagt, man soll das tun. Wenn Gott was sagt, warum funktioniert das dann nicht? Wir werden da gleich noch drauf kommen. Ich habe dann nachgeschaut, was für Worte da gebraucht werden, wenn es darum geht, dass Schuld vergeben wird. Und ich habe euch nur eine stellvertretend mitbekommen, aber du kannst gerne selber mal ein bisschen recherchieren. Das ist heute ja mit Computern gar kein großes Thema. Und zwar steht es in Psalm 32, Vers 1. Da steht, glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Also das, was da passiert ist mit diesem Blut, da wurde Sünde zugedeckt. Und es gibt andere Formulierungen, wo es heißt, Herr, decke seine Sünde nicht zu. So, vergib ihm nicht. Und immer, wenn im Alten Testament was von Sündenvergebung die Rede war, dann kommt dieses Wort zudecken. Die Sünde wird nicht aus der Welt geschafft, sondern die Sünde wird zugedeckt. Vielleicht die Bibelkenner unter uns, die wissen das vielleicht, am Versöhnungstag, da ist der hohe Priester ins Allerheiligste gegangen und hat Blut auf den Deckel der Bundeslade gesprengt, damit das Blut so gleichsam die Sünde der Menschen zudeckt. Und wer weiß, wie dieser Versöhnungstag auf Hebräisch heißt? Ja, du bist zu schnell. Deswegen wollte ich selber klicken, aber ist alles okay. Also, der heißt Yom Kippur, der Versöhnungstag. Und jetzt habe ich nachgeguckt, dieses Kippur, das kommt vom hebräischen Kafar und das heißt bedecken. Das ist, also natürlich hat es was mit Versöhnung zu tun, das wird auch übersetzt, der Versöhnungstag, aber man könnte genauso gut übersetzen, der Tag der Bedeckung. So, im Alten Testament wurde die Sünde zugedeckt, aber nicht aus der Welt geschaffen. Und jetzt kommt Jesus. Und jetzt lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 10, die Verse 10 bis 14. Dadurch, dass Jesus Christus seinen eigenen Leib zum Opfer brachte, sind wir nun ein für allemal von jeder Schuld gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden. Jeder Priester verrichtet Tag für Tag seinen Dienst und bringt wieder und wieder die gleichen Opfer, die doch niemals die Sünden wegschaffen können. Christus dagegen hat nur ein einziges Opfer für die Sünden gebracht und dann für immer den Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die Gottes Eigentum werden sollen, für immer zur Vollendung geführt. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der stellt hier einen Gegensatz her zwischen dem, was im Alten Testament war und was Jesus getan hat. Und er sagt, das, was Jesus getan hat, ist so unvergleichlich viel mehr und besser als das, was die Priester damals gemacht haben. Und er sagt, der Priester, der hat immer wieder geopfert. Er sagt, wenn dieses Opfer die Sünde wirklich weggenommen hätte, dann hätten die irgendwann aufgehört zu opfern, weil die Sünde eben weg gewesen wäre. Aber so sagt er, erinnern die Opfer immer wieder daran, dass die Sünde eben nicht wirklich weg ist, sondern dass sie nur zugedeckt ist. Und dann kommt Jesus und er bringt ein Opfer, ein einziges, ein für allemal. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir müssen kein Opfer mehr bringen. Du musst kein Opfer bringen. Alles, was du tust, ist keine Gegenleistung für die Vergebung. Manche von euch kennen diese Geschichte vielleicht, aber ich erzähle sie euch gerne nochmal. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Tag in meinem Leben, als ich gerade mal wieder so richtig down war, weil es Dinge in meinem Leben gab, die habe ich einfach nicht unter Kontrolle bekommen. Und ich habe zu Gott immer wieder gesagt, Gott, bitte vergib mir. Und an diesem Tag, da erinnere ich mich noch sehr gut, da habe ich zu Gott gesagt, Gott, es tut mir leid, ich muss schon wieder zu dir kommen und ich muss dich um Vergebung bitten. Und ich kann dir nicht versprechen, dass es besser wird. Ich weiß nicht, ob du mir noch vergeben kannst. Und vielleicht macht es jetzt bei euch schon Klick. Bei mir hat es in dem Moment Klick gemacht. Ich habe festgestellt, ich habe die Vergebung nicht aus Gnade bekommen, sondern ich habe sie mir erkauft mit einem Opfer, mit einem Opfer meines guten Willens. Und jetzt bin ich dagestanden und hatte leere Hände. Und ich konnte Gott nichts mehr bringen. Ich habe gesagt, Gott, der gute Wille, den ich dir sonst immer als Kuhhandel angeboten habe für meine Vergebung, der ist nicht mehr da. Vielleicht kannst du mir jetzt nicht mehr vergeben. Und da ist mir eins klar geworden. Vergebung ist Gnade. Und wir wollen immer opfern. Wir wollen was dafür tun. Wir wollen Gott irgendwie milde stimmen. Aber weißt du was? Erstens kannst du es nicht und zweitens brauchst du es nicht. Gott ist dir gnädig. Auch wenn du mit leeren Händen kommst. Jesus hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht. Und dieses Opfer ist vollkommen gültig. Für alle Sünden, die du begangen hast in der Vergangenheit. Für alle Sünden, in denen du momentan gerade lebst. Und für alle Sünden, die du jemals begehen wirst. Das Opfer Jesu ist ausreichend. Du musst nichts mehr dazu tun und du kannst nichts mehr dazu tun. Im Gegenteil, Paulus wird sehr, sehr scharf mit Leuten, die versuchen, zu dem Opfer Jesus noch irgendwas dazu zu tun. Und da müssen wir extrem aufpassen, dass wir das nicht vielleicht sogar in unserem gut frommen, freikirchlichen, was weiß ich was, ganz frei theologischen Denken auch manchmal tun. Und es gibt bezüglich dieses Opfers noch ein wichtiges Bild. Und das ist mir auch wichtig, dass wir das heute Morgen verstehen. Dass dieses Blut, also wenn die Israeliten dieses Opfer gebracht haben, dann das hat Gott so vorherbestimmt. Aber das, was wir im Neuen Testament lesen, ist, dass, manche kennen das vielleicht, als Jesus an den Jordan kommt, um sich taufen zu lassen, das sagt Johannes, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und diejenigen von uns, die katholisch aufgewachsen sind, kennen das aus der Messe. Oder wenn du vielleicht ab und zu auch eine katholische Messe besuchst. Wenn der Priester die Hostie hochhebt, dann sagt er, Agnus Dei, siehe das Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünde der Welt. So, Jesus ist dieses Lamm Gottes und es bezieht sich auf das Passa. Und beim Passa, da wurden auch Lämmer geschlachtet. Und das Ziel war, dass der Engel, der das Gericht Gottes an der Erstgeburt in Ägypten vollstrecken sollte, an diesen Häusern vorbeigehen sollte, dass dieses Unheil, dieses Haus nicht trifft. Und Gott hat ihnen ganz eindeutige Anweisungen gegeben, hat gesagt, schlachtet dieses Lamm, macht es so und so. Gab es verschiedene Anweisungen und er sagte, und dann nehmt dieses Blut und streicht es an die Pfosten eurer Türen. Wenn die Israeliten jetzt dieses Lamm nur geschlachtet hätten und es nicht an die Pfosten ihrer Häuser das Blut dran geschmiert hätten, dann wäre das Unheil trotzdem über sie gekommen. Gott hat gesagt, wenn der Engel kommt und er sieht das Blut an den Türpfosten, dann wird er vorbeigehen. Deswegen heißt es fast Pessach, vorbeigehen. Und wenn Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dann ist es super, und da freuen wir uns drüber und da können wir dankbar und voller Anbetung sein. Aber das Wichtige ist, dass du dieses Blut nimmst und an die Pfosten deines Hauses streichst. Dass du dieses Opfer für dich persönlich annimmst und sagst, ich brauche dieses Opfer. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie werden wir schuldlos? Der erste Punkt ist, wir müssen erstmal erkennen, dass wir schuldig sind. Wenn du nicht erkennst, dass du was falsch gemacht hast, dann ist es schwierig für dich, um Vergebung zu bitten, oder? Vielleicht kennst du das so aus, aus Beziehungen, ich kenne das so aus unserer Ehe, wenn der eine zum anderen sagt, ich bitte dich um Verzeihung, und dann sagt der andere, für was? So allgemein halt. Vielleicht kennt ihr das so ein bisschen. Du denkst, als derjenige, der sich entschuldigt, ich muss jetzt irgendwas tun, ich sage halt mal Entschuldigung, und dann sagt der andere, für was eigentlich? Und dann sagt der andere, weiß ich auch nicht so genau. Das ist nicht so wirklich befriedigend, oder? So, wir müssen erstmal erkennen, was wir falsch gemacht haben. Und wir erkennen das auf eine zweifache Art und Weise. Ich habe in der Vergangenheit meistens nur einen Punkt gesagt. Und in der Vorbereitung ist mir jetzt aufgefallen, es gehört eigentlich noch ein zweiter Punkt dazu. Den ersten Punkt, den finden wir in Römer 3, Vers 20. Das ist der, den ich meistens weggelassen habe. Da heißt es, denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. So viel wissen wir jetzt schon. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Also das Gesetz ist das, was wir heute das Alte Testament nennen. Dort insbesondere die 5 Bücher Mose. Und wenn wir die lesen, dann stellen wir fest, was Gott eigentlich von uns will. Dann müssen wir auch noch wissen, dass manches von dem, was da steht, für uns heute nicht mehr gilt. Das ist ein bisschen ein komplexeres Thema, da habe ich jetzt heute nicht die Zeit, darauf einzugehen. Aber wenn du so willst, die 10 Gebote, so, dann merkst du, was du eigentlich alles falsch machst. Und Paulus sagt, dadurch, dass wir die Gebote einhalten, werden wir nicht gerecht, weil wir es nicht schaffen. Aber dieses Gesetz führt dazu, dass wir merken, Mensch, an dem Punkt hätte ich mich anders verhalten sollen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Habe ich nicht gemacht. Ich habe mich selber mehr geliebt als den anderen. Du sollst nicht begehren. Habe ich nicht gemacht. Ich war neidisch. Ich habe mir gesagt, das hätte ich auch gern, was der hat. Du sollst nicht lügen. Ja, es war eigentlich nur eine Notlüge. Aber wenn ich ehrlich bin, dann muss ich feststellen, okay, ich habe gelogen. So, das Gesetz sagt uns, was wir falsch machen. So, wir erkennen, dass wir gesündigt haben. Und der zweite Punkt, und der gehört wirklich, finde ich auch ganz, ganz wichtig dazu, Johannes 16, Vers 8, sagt Jesus, wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Es gibt viele Menschen, die haben das Alte Testament auch, aber die haben keine Erkenntnis von dem, was sie falsch gemacht haben. Und deswegen ist es wichtig, dass der Heilige Geist damit dazukommt, der zu uns redet und der uns zeigt, du, an dem Punkt hast du dich falsch verhalten. Du hast Schuld auf dich geladen. Und ich hoffe, dass wir diese Stimme des Heiligen Geistes in unserem Herzen hören, dass wir darauf eingehen und dass wir sie nicht totschlagen. Weil das kann auch passieren, dass wir den Heiligen Geist dadurch betrüben, dass wir nicht das tun, was er uns zeigt, sondern dass wir darauf reagieren. Und dann kommt der zweite Punkt. Jetzt sind wir wieder an der Bibelstelle, die wir vorher schon hatten. Inzwischen könnt ihr sie vielleicht sogar auswendig. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, ich habe meine Sünde erkannt und jetzt sage ich Gott, Gott, ich habe an dem Punkt mich falsch verhalten und ich bitte dich um Vergebung. Das heißt, wir bekennen unsere Schuld vor Gott. Und Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Eventuell kann es uns helfen, in manchen Fällen, dass wir nicht nur vor Gott bekennen, sondern dass wir da vielleicht Menschen dazu nehmen, denen wir vertrauen. Dritter Punkt, Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Ich weiß nicht, wer von euch das regelmäßig macht. Für mich gibt es nichts Schöneres, als meine Schuld vor anderen Menschen zu bekennen. Oder auch nicht. Also die Schuld vor anderen Menschen zu bekennen, ist was, was uns demütigt. Aber wenn du an Punkte kommst, wo du immer wieder dir die Frage stellst, ist es wirklich vergeben? Oder wo du sagst, ich brauche da irgendwie Unterstützung. dann kannst du gerne zu jemandem kommen, dem du vertraust. Das kann dein Ehepartner sein, das kann dein Kleingruppenleiter sein, das kann ein Gebetshelfer hier in der Gemeinde sein oder ein Bruder, eine Schwester, zu der du Vertrauen hast. Und wir können bekennen und diejenigen können uns dann auch die Vergebung zusprechen. Und dann kommt ein vierter Punkt. Wir hatten das kürzlich schon mal, als es ums Reich Gottes ging. Matthäus 4, Vers 17. Ab dann fing Jesus an, öffentliche Reden zu halten. Er sagte den Leuten zusammengefasst Folgendes: Schlagt eine ganz neue Richtung für euer Leben ein. Dreht euch um in Gottes Richtung. Es beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte aller Menschen. Ab sofort hat Gott das Sagen. Und wenn du dich fragst, was in aller Welt ist das für eine Übersetzung? Ich habe wirklich viele Übersetzungen durchgeforstet und es gab keine einzige, die nicht irgendwie das Wort Buße oder sonst irgendwas geschrieben hat. Die Volksbibel war tatsächlich die einzige, die das so übersetzt hat, wie es eigentlich gemeint ist. Sehr seltsam. Habe ich gerechnet, die Bibel, die ich sonst eigentlich nie benutze, schlagt eine ganz neue Richtung für euer Leben ein. Dreht euch um in Gottes Richtung. Wenn du Buße hörst, tu Buße. Oh, was muss ich jetzt tun? Muss ich auf den Knien irgendwie irgendwelche Treppen rumrutschen? Muss ich Kerzen anzünden? Muss ich Geld spenden? Muss ich mich mit Geißeln schlagen oder sowas? Das kann man von mir aus alles machen, aber das ist eigentlich nicht das, was das Wort Buße sagt, sondern Buße ist genau das, wie es die Volksbibel hier übersetzt, nämlich dreh dich um und geh von der Richtung, die von Gott wegführt, in die Richtung, die zu Gott hinführt. Das ist das, was Buße eigentlich bedeutet. Das griechische Wort heißt eigentlich Sinnesänderung. Ich entscheide mich dafür, das anders zu machen. Ich stelle fest, okay, ich habe einen Fehler gemacht, in Zukunft möchte ich das nicht mehr tun. Das ist das, was Buße eigentlich heißt. So, und wenn wir diese Schritte alle beachtet haben, dann vergibt uns Gott. Amen? Ja, gell? Das ist mir jetzt vorsichtig, gell, wenn man so gefragt wird. Es gibt in diesem Vaterunser eine ganz bemerkenswerte Wendung. Wer ist dein Vorbild? Jetzt kommt die richtige Antwort in Kinderstunden und Gottesdienste. Okay, ihr seid echt gut. Bekommt von mir eine Eins. Jetzt frage ich euch andersrum, wer ist Gottes Vorbild? Gottes Vorbild bin ich. Alex denkt sich jetzt schon, wir hatten vorhin noch eine kurze Unterhaltung über meine Schnürsenkel. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich so toll bin. Aber im Vaterunser gibst du Gott die Anweisung, möchte ich jetzt nicht gerade sagen, aber den Hinweis, verhalte dich, was meine Vergebung angeht, so, wie ich anderen vergebe. Nimm mich zum Vorbild. Wenn ich den anderen Leuten vergebe, dann vergib du mir auch. Wenn ich anderen Leute nicht vergebe, dann vergib du mir auch nicht. Jetzt wird es irgendwie still, oder? Jetzt haben wir doch alles richtig gemacht. Wir haben unsere Sünde erkannt, wir haben sie bekannt, wir haben vielleicht gebeichtet und wir haben Buße getan. Und jetzt kommt Jesus und sagt diese zwei Sätze. Matthäus 6, 14, 15. Der einzige Kommentar zum Vaterunser. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Das ist hart, oder? Aber es ist auch sehr eindeutig. Und das ist was wir, wenn wir das Vaterunser beten, jedes Mal wie so ein Damoklesschwert über unser Haupt aufhängen und sagen, Gott, ich gebe dir die Erlaubnis oder wie auch immer, wenn ich den Leuten nicht vergebe, die an mir schuldig geworden sind, dann vergib du mir auch nicht. Was für eine krasse Bindung, die Jesus hier herstellt. Und dann kommt Petrus zu Jesus. Ich liebe Petrus. Das ist so schön ehrlich. Dann kam Petrus zu ihm, Matthäus 18, 21, 22, und fragte: Herr, wie oft soll ich meiner Frau, wem auch immer, vergeben, der mir Unrecht tut? Reicht es 7-mal? Ist 7-mal viel? Ich finde es schon ordentlich. 7-mal ist schon, ja. Jesus sagt nein, 70-mal 7-mal. In manchen Übersetzungen steht 77-mal. Ich mag die 490 lieber, aber 77 ist auch schon viel. Da wäre meine Geduld eigentlich schon ziemlich am Ende. Was sagt Jesus damit? Diese Zahlen sind ja nicht irgendwie zufällig gewählt. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. So, 7 mal 70 mal oder 77 mal heißt eigentlich immer, oder? Wenn Petrus kommt und sagt, reicht es 7-mal? Und Jesus sagt ihm, nee, 490 mal. Wer von euch führt eine Strichliste? Habt ihr irgendwas falsch gemacht? Das heißt, ihr müsst immer wieder vergeben, solange ihr die 490 oder von mir aus auch die 77 nicht voll habt. Und ihr müsst für jede Person natürlich eine eigene Strichliste führen. Ja, ist euch auch klar. Und da merken wir schon, das hat Jesus sicher nicht so gemeint. Also muss ich vergeben, oder? Nee, du musst nicht vergeben. Manche von euch fragen sich jetzt sicher, warum predigt der Wolfgang jetzt schon eine halbe Stunde lang mit dem Rucksack? Ich habe mich auf den Moment echt gefreut. Ich hoffe, ihr wart nicht zu sehr abgelenkt. Vielleicht habt ihr gedacht, ja, das ist die Sünde, die ich mit mir rumschleppe und die ich ans Kreuz bringe. Nein, es ist nicht die Sünde. Es ist nicht meine Sünde, die ich mit mir rumschleppe. Es ist die Sünde der anderen, die ich mit mir rumschleppe. Die Leute sind an mir schuldig geworden und ich weigere mich, ihnen zu vergeben. Ich behalte ihre Sünde und ich trage sie mit mir rum. Und jetzt sagt mir jemand, Wolfgang, du musst vergeben. Sag ich, nee, ich will nicht. Aber wisst ihr was, jetzt wird mir echt so schwer. Ich habe extra noch ein paar Flaschen reingetan, damit es nicht so einfach wird und damit ich es nicht vergesse. Und jetzt bringe ich diesen Rucksack ans Kreuz. Ach. Wisst ihr, was ich jetzt getan habe? Ich habe vergeben. Musst du vergeben? Nee. Es steht dir vollkommen frei zu sagen, nein, ich vergebe diese Schuld des anderen nicht. Ich fühle mich so frei. Der Leidtragende bist du. Du schleppst diese Schuld mit dir rum. Und Jesus sagt, vergib. Und jetzt weiß ich natürlich auch, das ist manchmal nicht so einfach. Jemand hat dir vielleicht irgendwas gesagt, was dir nicht gefallen hat. Sowas vergeben wir vielleicht relativ einfach. Aber vielleicht bist du jemand, an dem wirklich jemand sehr schuldig geworden ist. Und etwas ist in deinem Leben passiert, was dich bis heute vielleicht belastet und wo ein Schatten über deinem Leben liegt. Und wo du sagst, ich kann das nicht vergessen. Und auch wenn Gott sagt, ich will deiner Sünde niemals mehr gedenken. Ich werde diese Sünde versenken ins tiefste Meer. Vielleicht kannst du Dinge, die dir geschehen sind, nicht so einfach vergessen. Ich glaube, Gott wird dir auch da helfen wollen. Aber was du tun kannst, ist zu sagen, ich rechne es dem anderen nicht mehr zu. Ich behalte der Person diese Schuld nicht. Ich bin bereit, die Schuld des anderen loszulassen. Dann muss die andere Person ihre Schuld immer noch tragen. Natürlich ist sie verantwortlich für das, was sie getan hat. Die Tatsache, dass ich vergebe, heißt doch nicht, dass der andere keine Konsequenzen mehr zu tragen hat. Gott wird mit dieser Person ins Gericht gehen, falls sie nicht Vergebung selber dafür in Anspruch nimmt. Aber ich bin frei. Ich habe diese Last los. Ich muss sie nicht mehr tragen. Und ich möchte dir Mut machen. Wir werden nachher Abendmahl miteinander feiern. Und beim Abendmahl, da geht es immer darum, dass ich meine Schuld loslasse, dass ich sage, Gott, ich habe gesündigt. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass meine Schuld vergeben ist. Aber heute kannst du vielleicht auch mal darüber nachdenken, wo sind Leute an mir schuldig geworden und ich habe ihnen bisher nicht vergeben. Und auch da schenkt der Heilige Geist Sündenerkenntnis. Du musst jetzt nicht ewig lang suchen. Ich glaube, wenn sowas in deinem Leben ist, dann weißt du das. Du weißt, da gibt es Menschen, denen habe ich nicht vergeben. Und da weißt du, ich muss da dran. Und dann vielleicht kriegst du das alleine hin, dass du es einfach auf deinem Platz in aller Stille machst und sagst, in Jesu Namen, ich vergebe dieser Person jetzt. Vielleicht bekommst du es auch nicht alleine hin. Ihr wisst es inzwischen, wir haben Gebetshelfer da. Die haben so Schilder mit einem roten Band um. Und zu denen könnt ihr nach dem oder während des Abendmahls auch gehen. Und ihr könnt das vielleicht auch vor ihnen aussprechen, was ihr vergeben möchtet oder wofür ihr auch selber Vergebung möchtet. Ihr könnt bei ihnen beichten, ihr könnt bei ihnen abladen. Es ist kein Seelsorge-Termin. Also für größere Gespräche ist das sicher weder der Ort noch die Zeit. Aber wenn du einfach das unter Zeugen machen willst oder dir da einen Zuspruch abholen willst, dann mache ich dir Mut, das heute zu tun. Und diejenigen, die mich schon eine Weile kennen, die wissen, dass ich nicht über Vergebung predigen kann, ohne ein Zitat von Louis B. Smith. Vergeben heißt, einen Gefangenen freizulassen und festzustellen, dass man selbst der Gefangene war. Du bist derjenige, der am meisten darunter leidet, wenn du nicht vergibst. Und wisst ihr was, an der Stelle war meine Predigt eigentlich fertig. Und dann habe ich mir den nochmal so angeguckt und habe mir gedacht, Gott gibt uns diese Anweisungen. Er sagt, wenn du um Vergebung bittest, dann vergib du den anderen auch. Und wir hören da immer eine Forderung raus. Und ja, es ist eine Forderung, aber ich habe festgestellt, das ist nicht eine Forderung, die Gott aufstellt, um uns das Leben schwer zu machen. Es ist eine Forderung, die Gott aufstellt, damit es dir besser geht. Ich hoffe, dass wir das verstanden haben, dass Jesus bietet uns diese Vergebung an. Er sagt, wenn du bekennst und die Schuld bei Gott ablädst, dann vergib dir Gott. Und weißt was, dann pack noch eins drauf und vergib den Leuten, die an dir schuldig geworden sind. Und dann bist du wirklich frei. Du kannst es gerne mal ausprobieren. Also ich habe es daheim nicht gemacht, aber ich fühle mich gerade richtig frei. Wenn du eine halbe Stunde so ein paar Kilo hinten auf dem Rücken hast, da gewöhnst du dich mit der Zeit dran und irgendwann merkst du vielleicht auch gar nicht mehr, dass da was war. Aber wenn es plötzlich weg ist, dann ja, fliegen könnte ich jetzt vielleicht nicht gerade, aber ich denke, ihr merkt, in welche Richtung es geht. Und deswegen, Gott meint es gut mit uns. Ich möchte, dass du das mitnimmst, dass das in diesem Vaterunser und in dieser vorletzten Bitte, die bei uns in der Serie die letzte Bitte ist, da drin steckt, dass Gott dir diese Motivationshilfe, nenne ich es jetzt mal, gibt und sagt, bitt nicht nur um deine eigene Vergebung, sondern vergib selber auch den Menschen, die an dir schuldig geworden sind. Und das können wir jetzt ganz praktisch tun. Vielleicht erinnert dich der Heilige Geist gerade an irgendwas, wo du schuldig geworden bist. Dann ist es jetzt eine gute Möglichkeit zu sagen, Gott, hier, ich habe das und das falsch gemacht, ich bitte dich mir zu vergeben. Wenn du das bekennen möchtest vor jemand anderem, geh zu unseren Gebetshelfern. Und wenn du feststellst, da gibt es Dinge in meinem Leben, die sind noch nicht vergeben. Und die kann ich jetzt loslassen, dann tu das. Und wenn du auch da wieder feststellst, ich brauche da vielleicht Hilfe, dann ist diese Hilfe für dich da. Lass uns kurz eine Zeit der Stille haben, wo wir die Dinge vor Gott bewegen und wo wir den Heiligen Geist auch bitten, zu uns zu reden.